das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Eine Art Sicherheitsnetz hatten Sie zwar schon gespannt und auf Seite 51 Ihres Koalitionsvertrags die dünne Zeile verankert, alle Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Aber weil Union und SPD beim Punkt Senkung der Stromkosten für alle wir werden dazu geschrieben hatten und nicht wie bei vielen anderen Punkten nur wir wollen, las ich diese Sofortmaßnahme für viele eben wie ein Versprechen, das jetzt doch nicht eingelöst wird für private Haushalte, sondern erstmal nur für Industrie, Landwirtschaft und produzierendes Gewerbe wie Bäcker oder Fleischer. Woran auch der Koalitionsausschuss gestern Abend nichts mehr änderte. Obwohl es in den vergangenen Tagen ja auch innerhalb der Regierungskoalition schon erstaunlich rumort hatte deswegen. Thema jetzt also abgehakt. Jannik Penz und Noah Wacker-Weber.
Das ist jetzt die aktuelle Abrechnung, ne?
Genau, das ist der Preis für die Kilowatt pro Stunde.
Die ist aber sehr hoch, ne?
Die ist extrem hoch.
Amir Weber-Leitner braucht dringend Hilfe. Seine Stromrechnung kann er kaum noch bezahlen. Bei der Sozialberatung in Berlin-Pankow rechnen sie noch mal nach. Etwa 6 Euro hätte er jeden Monat mehr, würde die Bundesregierung die Stromsteuer senken.
Ja, 6 Euro, da kann ich günstig für meine Jungs und für mich was zu essen machen. Im Sinne von Reis, Nudeln, Tomatensauce. Klingt jetzt nicht spektakulär, aber es ist zumindest ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber der Tropfen ist halt nicht da.
Dass Menschen ihre Stromrechnung kaum noch bezahlen können, erleben sie bei der Sozialberatung immer häufiger.
Dann ist natürlich so ein Signal von der Bundesregierung wichtig, dass eine Senkung kommt, die auch versprochen worden ist.
Im Koalitionsvertrag steht es noch ganz genau. Auf Seite 47 vereinbaren Union und SPD, die Stromsteuer für alle so schnell wie möglich zu senken. Doch dieses Versprechen hält die Bundesregierung nicht. Bis tief in die Nacht hatten Union und SPD gestern im Kanzleramt verhandelt. Das Ergebnis? Die Mütterrente soll ein Jahr früher starten als geplant, kosten 4,5 Milliarden pro Jahr. Die Stromsteuer für alle zu senken, was den Staat gut 5 Milliarden kosten würde, sei aber weiterhin nicht drin.
Wir als Sozialverband VDK sind richtig enttäuscht, denn gerade für Menschen mit kleinen Einkommen wäre die Entlastung so dringend nötig gewesen.
Enttäuschung auch in der Wirtschaft, denn viele Unternehmen gehen leer aus. Profitieren soll nur das produzierende Gewerbe, heißt im Klartext, Bäcker, Tischler oder Brauereien zum Beispiel bekommen niedrigere Strompreise, Reinigungen, Autowerkstätten oder Friseurbetriebe aber nicht.
Viele fragen sich angesichts dieses neuerlichen Wortbruchs, können sie eigentlich noch vertrauen, dass die angekündigte Wirtschaftswende wirklich kommt? Und wenn dieses Vertrauen bei den Leistungsträgern verloren geht, dann wird dieses Land in 2-3 Jahren anders aussehen. Deswegen muss der Kanzler jetzt Vertrauen zurückgewinnen.
Doch der Kanzler hat das Thema offenbar abgehakt. In einer Rede am Vormittag sagt Merz zur Stromsteuerkritik nichts. Anders der Finanzminister. Klingbeil verteidigt das Vorgehen der Regierung. Bestimmte Branchen zu berücksichtigen sei besser als gar niemanden.
Das klare Signal an die Industrie und 600.000 Unternehmen in Deutschland, wir senken jetzt eure Energiepreise, weil wir wollen, dass die Arbeitsplätze in diesem Land gesichert werden.
Für Amir Weber-Leitner ist das nur ein schwacher Trost.
Ich persönlich vertraue der Regierung nicht. Das hat die Erfahrung gezeigt, die Vergangenheit gezeigt und zu viele Versprechen wurden gebrochen.
Versprechen gebrochen, Vertrauen verloren. Amir Weber-Leitner muss nun zusehen, dass er seine Stromrechnung trotzdem in den Griff bekommt.
Die Nachwehen des Koalitionsausschusses, wenn man so will. Dazu passend kommt jetzt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. El Nini in Köln. Die neue Bundesregierung ist seit knapp 2 Monaten im Amt. Wie stehen deren Spitzen denn aktuell da?
Tatsächlich lohnt es sich, jetzt auf Kanzler und Vizekanzler zu gucken und wie zufrieden die Deutschen mit deren Arbeit sind. Aktuell sagen 42% der Deutschen, dass sie mit der Arbeit des Bundeskanzlers Friedrich Merz von der CDU zufrieden sind. Plus 3 Punkte im Vergleich zum Vormonat. Für ihn geht es also leicht bergauf. Für Lars Klingbeil, den Vizekanzler und Finanzminister von der SPD, mit 30% Zufriedenheit und minus 9 Punkten allerdings doch deutlich bergab. Und eine ganz ähnliche Bewegung Beteiligung können wir tatsächlich auch bei der Sonntagsfrage feststellen. Wenn schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 30%. Sie kann sich also um einen Punkt verbessern im Vergleich zum Vormonat. Die AfD wäre stabil bei 23%. Die SPD wäre bei 13%, minus 2 Punkte im Vergleich zum Vormonat. Die Grünen wären stabil bei 12%. Die Linkspartei verbessert sich um einen Punkt, käme auf 10%. Das BSW stabil bei 4%, die FDP einen Punkt schlechter bei 3% und die anderen Parteien plus einen Punkt bei 5%. Aber ich will noch mal kurz auf diese 13% eingehen. Das ist tatsächlich der schlechteste Wert der SPD seit über 5 Jahren und der überhaupt schlechteste Wert, den wir hier im ARD-Deutschland-Trend für die SPD gemessen haben, der lag bei 12%.
In den vergangenen Tagen wurde ja viel über die Stromsteuer gesprochen, ein verhältnismäßig kleines Instrument, ja. Aber wenn wir den Blick jetzt mal weiten, in welcher größeren Stimmungslage trifft dieses Thema unser Land?
Das können wir ganz gut an einer Frage festmachen, die wir auch relativ regelmäßig stellen, nämlich aus Sicht der Deutschen, geht es in Deutschland eher gerecht oder ungerecht zu? Das haben wir auch diesen Monat gefragt. Und aktuell sagen 33%, also ein Drittel, minus 4 Punkte im Vergleich zu Februar vor der Bundestagswahl, es geht eher gerecht zu. Die Mehrheit, 60%, plus 3 Punkte, sagt, es geht eher ungerecht zu. Und wir wollten bei diesen 60% nachfragen, woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Das gab verschiedene freie Nennungen an der Stelle. Wir sagen aber mal die Top 3 hier. Und zwar sagen 22%, es liegt an der Schere zwischen Arm und Reich, die wir in Deutschland haben. 13% wiederum nennen die Steuer- und Abgabenlast, die aus ihrer Sicht ungerecht ist. Und auch 13% sagen, der geringe Abstand zwischen Lohn- und Sozialleistungen ist es. Jetzt muss man sagen, an Punkt 2 und 3, daran arbeitet ja aktuell die Bundesregierung, wurde auch beim Koalitionsausschuss diskutiert. Und wahrscheinlich ist da das letzte Wort am Ende noch nicht gesprochen.
Ja, an einigen Stellen geht es da um Sparpotenziale. Bei der Verteidigung dagegen, da wird der Aufwand steigen. Zum einen bei den Ausgaben, aber auch beim Personal für die Bundeswehr. Wie denken die Deutschen darüber?
Ja, wir wollten mal so ein bisschen das Gefühl erspüren, wie ist es denn jetzt, wenn die Zeitenwende tatsächlich Realität wird? Und das haben wir mit einigen Aussagen abgefragt. Einerseits sagen 57% der Befragten, es macht mir Angst, wie leichtfertig in Deutschland über Kriegstüchtigkeit geredet wird. Und gleichzeitig sagt aber auch eine Mehrheit von 62%, Deutschland muss kriegstüchtig werden, damit der Frieden in Europa gesichert werden kann. Und eine noch größere Mehrheit, 73%, fast 3/4, sagen, Deutschland braucht dringend mehr Soldaten, die im Ernstfall das Land verteidigen können. Also durchaus eine gewisse Ambiguität. Man sieht den Ernst des Themas, aber man sieht auch, dass man handeln muss. Und deshalb haben wir ganz konkret die Frage gestellt, wie sieht es denn mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht aus? Da finden wir jetzt übrigens diese 73% wieder. Denn von allen Deutschen sind 73% dafür, dass der Wehr- oder Zivildienst wieder eingesetzt wird. 23% sind dagegen. Und wir schauen auf die einzelnen Parteianhänger der jeweiligen Parteien. Deutliche Mehrheiten bei Union und SPD, Grünen, AfD. Nur bei der Linkspartei ist die Mehrheit dagegen, dass die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird. Und gerade mit Blick auf diese SPD-Anhänger, die so deutlich mehrheitlich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind, ist es ja jetzt interessant, was der SPD-Parteitag entschieden hat. Nämlich, dass erstmal auf Basis der Freiwilligkeit geguckt wird, wie viele neue Soldaten kann man damit akquirieren. Mal sehen, inwiefern sich da die Anhänger und die Parteispitze vielleicht noch in der weiteren Diskussion aneinander annähern werden. Alle Analysen und Informationen zu diesem Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für die Zahlen und Informationen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Streit ums Geld, das kennt nicht nur die deutsche Politik, sondern beschäftigt nun seit Wochen auch die US-amerikanische. Präsident Donald Trump machte ordentlich Druck auf den Kongress, endlich sein Big Beautiful Bill zu verabschieden. So heißt das Gesetz wirklich. Großes, schönes Gesetz. Groß wäre vor allem das Billionen-Haushaltsloch, das die darin enthaltenen Steuersenkungen mit sich brächten, weshalb auch in den eigenen Reihen Trumps Pläne umstritten waren. Doch nun ist es gerade noch rechtzeitig vor dem amerikanischen Nationalfeiertag morgen vollbracht. Der Senat hatte ja schon Anfang der Woche mit hauchdünner Mehrheit zugestimmt, Am Nachmittag passierte das Vorhaben dann auch die andere Kammer, das Repräsentantenhaus. Aber es war für Team Trump ein Kraftakt. Aus Washington, Torben Burgers.
The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted.
218 Stimmen dafür, 214 dagegen. Das knappe Endergebnis eines wahren Abstimmungsmarathons und ein Triumph für Donald Trump sowie Mike Johnson, den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Dieses eine große, schöne Gesetz wird dieses Land stärker, sicherer und wohlhabender machen als je zuvor. Und jeder Amerikaner wird davon profitieren. Vorausgegangen war der Abstimmung eine fast neunstündige Rede von Hakeem Jeffries, dem demokratischen Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus. Ein neuer Rekord für die Kongresskammer und der Versuch, das umstrittene Steuer- und Ausgabenpaket der US-Regierung so lange zu verhindern wie irgendwie möglich. Ich erhebe mich heute in entschiedener Opposition zu Donald Trumps großen, hässlichen Gesetzentwurf, dieser ekelhaften Abscheulichkeit, diesem Steuerbetrug. Das von Trump Big Beautiful Bill genannte Gesetz sieht Steuererleichterungen für Besserverdiener vor, sowie mehr Geld für den Grenzschutz und das Militär. Finanziert werden sollen diese Mehrausgaben durch Einschnitte bei Sozialleistungen. Das Abstimmungsverfahren im Repräsentantenhaus geriet zeitweise in Stocken, wegen des Widerstands mehrerer republikanischer Abgeordneter. Der Führung der Republikaner gelingt es in der Nacht aber, die Reihen zu schließen. Zuvor hatte Donald Trump den Druck auf die parteiinternen Abweichler erhöht. Worauf warten die Republikaner, schrieb der US-Präsident auf Truth Social. Ihre Zustimmung sollte leicht fallen, das ist alles lächerlich. Gemäßigte Republikaner stören vor allem die geplanten Einschnitte beim staatlichen Gesundheitsprogramm Medicaid. Experten fürchten, dass viele Bedürftige ihren Versicherungsschutz verlieren könnten. Es handelt sich um ein sehr umfangreiches Programm und die Kürzungen sind erheblich. Wir gehen davon aus, dass zwischen 10 und 18 Millionen Menschen ihre Leistungen verlieren werden im Laufe des Jahrzehnts. Konservative Republikaner kritisieren hingegen den erwarteten Anstieg der Staatsverschuldung. Schon jetzt stehen die USA bei ihren Gläubigern mit mehr als 36 Billionen Dollar in der Kreide. Experten fürchten, dass durch die nun verabschiedeten Steuergeschenke bis zu 6 Billionen dazukommen könnten, ohne die Wirtschaft ausreichend anzukurbeln. Die Regierung behauptet, dass dieses Gesetz ein unglaubliches Wirtschaftswachstum freisetzen wird. Und unglaublich ist das richtige Wort dafür, denn die Annahmen über das Wirtschaftswachstum scheinen völlig aus der Luft gegriffen und erfunden zu sein. Die Republikaner feiern dennoch. Sich selbst und ihr Gesetz, das morgen von Donald Trump feierlich unterzeichnet werden soll.
Und dazu jetzt Klaas Oliver Richter in Washington D.C., der amerikanischen Hauptstadt. Klaas, am Ende hat es doch noch vor dem Nationalfeiertag morgen geklappt mit der Zustimmung. Aber mit wie viel Grummeln auch in den eigenen Reihen ist Trumps Gesetz da dann wirklich durchs Ziel gegangen?
Mit reichlich Grummeln bei den Republikanern, vor allen Dingen bei den traditionellen Konservativen. Für die sind zusätzliche staatliche Schulden, und darauf wird es ja hinauslaufen, eigentlich ein Sündenfall, und sie sind strikt dagegen. Wie gesagt, es hat seit gestern Abend eine Menge Gespräche gegeben. Der Präsident selbst hat sich wohl auch eingeschaltet, möglichen Abweichlern Zusagen gemacht für Ausnahmen in ihren Wahlbezirken. Er muss eben auch fürchten, dass er diesen Teil seiner Partei irgendwann verlieren könnte. Aber am Ende ist es halt dann doch so gekommen, wie er sich gewünscht hat. Morgen am 4. Juli wird er diese Big Beautiful Bill, das für ihn zentrale Gesetzespaket, unterschreiben können. Am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, an dem die USA sich selbst und ihre Unabhängigkeit feiern. Damit wird dieses Gesetz nochmal eine ganz große und eine besondere politische Strahlkraft bekommen.
Themenwechsel. Ebenfalls heute hat Trump ja mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Aus Moskau hieß es dann, Putin habe auf seinen Maximalforderungen im Krieg gegen die Ukraine bestanden. Gibt es da schon eine Reaktion aus Washington?
Also zu diesem Thema hat sich der US-Präsident auch sein Umfeld heute sehr wortkarg gehalten. Auch im Social-Media-Kosmos, den Donald Trump ja sehr gerne nutzt, um Erfolgsmeldungen zum Beispiel zu verkünden. Da hat er sich über Eierpreise geäußert. Ich denke, man muss abwarten. Morgen soll es ein Gespräch geben zwischen Trump und Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Vielleicht erfahren wir im Nachgang dieses Gespräches, um was es heute auch zwischen Putin und dem US-Präsidenten im Detail gegangen ist.
Klaas, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Themen wie der Krieg gegen die Ukraine und Aufrüstung treiben im Moment natürlich auch unsere Nachbarn in Dänemark um, so sehr das dem Klischee von hügeliger Gemütlichkeit und entspannter Strandkultur widersprechen mag. Vor allem aber weht dort ein anderer Wind in der Migrationspolitik. Seit Jahren schon fährt das Land einen harten Kurs gegen Einwanderer. Und den will es nun auch auf EU-Ebene ausweiten. Als neue EU-Ratspräsidentin seit dem 1. Juli will die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Druck in der Asylpolitik machen. Das hat sie heute in Aarhus bei der offiziellen Staffelübergabe von Polen auf Dänemark auch nochmal bekräftigt. Dänemark und 8 weitere EU-Staaten wollen dazu unter anderem die Europäische Menschenrechtskonvention neu interpretieren. Christian Blenker.
Dieser Teil von Aarhus stand heute nicht im Mittelpunkt. Dabei lässt sich in Gellerup viel über Dänemarks Migrationspolitik erzählen. Seit vielen Jahren gilt der Stadtteil als Problemviertel. Hohe Arbeitslosigkeit, wenig Bildung, zu viele Migranten. Eine Parallelgesellschaft, sagt Dänemark. Mit dem sogenannten Ghetto-Gesetz haben sie deshalb den Umbau beschlossen. Das Ziel, ein durchmischteres Viertel. Esedine Assam lebt seit 24 Jahren hier. Er hat einen dänischen Pass. Doch nun soll der Palästinenser ausziehen. Die Kommune will seinen Block abreißen. Das Ghetto-Gesetz ist rassistisch und diskriminierend. Nur weil mehr als die Hälfte der Bewohner nicht aus dem Westen kommt, gilt diese Gegend als gefährlich. Jetzt müssen wir ausziehen, obwohl wir nichts getan haben. Das ist doch ungerecht. Einige Bewohner haben gegen das Ghetto-Gesetz geklagt. Der Fall liegt beim Europäischen Gerichtshof. Sie steht seit dem Regierungsantritt der Sozialdemokraten 2019 in Dänemark für den harten Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik. Nun wirbt Mette Frederiksen dafür, diesen Kurs auch auf europäischer Ebene zu fahren. Unsere Migrationspolitik funktioniert nicht mehr. Zynische Schmuggler entscheiden, wer nach Europa darf und wer nicht. Und wir sehen die Konsequenzen der unkontrollierten Migration in unseren Gesellschaften. Wer kein Recht auf Asyl hat oder es durch eine Straftat entzogen bekommt, landet in Dänemark in solchen gefängnisähnlichen Ausreisezentren. Und das Land will noch konsequenter abschieben. Mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni fordert Frederiksen jüngst eine grundlegende Diskussion über die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Tenor, europäische Gerichte dürften die Abschiebepolitik nicht einschränken. Politiker dürfen ja ihre Meinung sagen. Aber falls sie Druck auf Gerichte ausüben, dann hat das nichts mehr mit Gewaltenteilung zu tun. Sie haben gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs ein Signal gesendet. Tatsächlich ist das aber noch eine milde Variante, denn in Dänemark gibt es eine Diskussion darüber, ob das Land aus der Menschenrechtskonvention austreten sollte. Offenbar ist Dänemark gewillt, auch in der EU die Grenzen des Machbaren auszuloten, wie im Stadtteil Gellerup. Während Gerichte prüfen, schafft die Kommune seit Jahren Fakten. Viele Hochhäuser wurden bereits abgerissen, neue Reihenhäuser sollen neue Bewohner anlocken. Der Block von Esedine Assam ist mittlerweile komplett geräumt. Mehrmals wurde ihm eine andere Wohnung in der Stadt angeboten. Aber er will bleiben, aus Protest. Und er setzt darauf, dass der EuGH der Klage stattgibt. Wir denken nicht daran, dass wir verlieren. Wir hoffen, dass wir gewinnen. Was wiegt schwerer? Europäische Rechtsprechung oder nationales Interesse? In den kommenden 6 Monaten dänischer EU-Ratspräsidentschaft dürfte es darüber heftige Diskussionen geben.
Dass dieses Frühjahr viel zu trocken war, ist keine Neuigkeit. Es war sogar der trockenste Frühling seit fast 100 Jahren. Da war es wohl auch nur eine Frage der Zeit, bis das Thema Waldbrandgefahr ein reales werden würde. Derzeit brennen im Osten des Landes mehrere hundert Hektar. Auf der Saalfelder Höhe im Süden Thüringens wurde schon der Katastrophenfall ausgerufen. Hier versucht man noch immer, die Brände einzudämmen. Und in der Gorischheide im Norden von Sachsen, da mussten zwischenzeitlich mehrere Gemeinden evakuiert werden. Wiebke Schindler über das Ausmaß der Brände.
Dichter Rauch über der Gorischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Seit Tagen brennt es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Mittlerweile sind mehr als 500 Hektar Wald- und Feldfläche betroffen. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt, in mehreren Gemeinden der Katastrophenalarm ausgelöst. Am Mittag rufen die Behörden die Menschen in Neudorf zwischenzeitlich dazu auf, ihren Ort zu verlassen. Zuvor wurden schon drei weitere Orte evakuiert.
Ich habe das Haus vor 4-5 Jahren gebaut und habe noch eine Hypothek drauf. Und meine ganze Familie wohnt dort, mein Lebensmittelpunkt ist dort. Und ich möchte nicht, dass das Dorf verbrennt.
400 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks sind im Einsatz. Der gestaltet sich schwierig, denn das Gelände ist unwegsam und vor allem mit alter Munition belastet. Die Einsatzkräfte können nicht an den Brandherd vorrücken, müssen Sicherheitsabstand einhalten. Und auch Hubschrauber können deshalb nicht über das munitionsbelastete Gelände fliegen.
Das ist ein ganz schwieriger Fall, da das ganze Gebiet eigentlich munitionsverseucht ist und wir nur einige wenige Bereiche haben, die wir betreten können, die sicher geräumt sind und die wir auch mit den Löschfahrzeugen befahren können, sodass wir eigentlich immer nur von geräumten Wegen löschen können.
Am Nachmittag macht sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer persönlich ein Bild von der Lage.
Die Region weiß, sie kann sich auf alle Unterstützung verlassen, des Freistaats, aber auch des Bundes, der Bundespolizei, der Bundeswehr. Wir halten in dieser Situation zusammen.
Seit gestern brennt es auch in Thüringen auf der Saalfelder Höhe. Im nahen Gösselsdorf ist ebenfalls der Katastrophenfall ausgerufen worden. Es ist der größte Waldbrand seit 30 Jahren in Thüringen. Rund 300 Hektar Land sind betroffen. Hunderte Feuerwehrleute tun, was sie können.
Unsere Kräfte waren nach 8 Stunden dann auch am Ende. Mittlerweile haben wir Hilfsangebote auch aus Bayern.
In Thüringen, wie auch in Sachsen, gilt, die Feuer sind aktuell nicht unter Kontrolle. In Sachsen geht man davon aus, dass die Brände bis Anfang kommender Woche anhalten könnten, je nach Wetterlage. Seit dem Abend hilft dort die Feuerwehr der Bundeswehr.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Auch in Griechenland kämpfen die Einsatzkräfte gegen Waldbrände. An der Südküste der Ferieninsel Kreta hatte sich gestern ein großes Feuer ausgebreitet. Mehrere tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Mittlerweile ist der Brand teilweise unter Kontrolle, so der Zivilschutz. Ein weiteres Feuer brach heute in der Hafenstadt Rafina, östlich von Athen, aus. Starke Winde fachen die Flammen immer wieder an und erschweren die Löscharbeiten. Die Bundesregierung plant, wieder Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Zunächst soll es um Straftäter und Gefährder gehen. Um das zu ermöglichen, will Bundesinnenminister Dobrindt nun auch direkt mit den militant-islamistischen Taliban verhandeln. Da das Regime international nicht anerkannt ist, gibt es bislang nur Kontakte über Drittstaaten. Aber für regelhafte Abschiebungen müsse es auch direkte Gespräche geben, betonte Dobrindt. In Niederbayern hat ein Mann in einem ICE mehrere Fahrgäste angegriffen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 20-jährigen Syrer. Er soll mit einem Hammer bewaffnet gewesen sein. 4 Menschen wurden leicht verletzt. 3 von ihnen sind ebenfalls Syrer. Der mutmaßliche Täter wurde überwältigt und festgenommen. Der Mann befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Den Titel holen, das ist das erklärte Ziel der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Und die Chancen dafür stehen gut, denn die DFB-Frauen zählen zu den Favoritinnen. Nach der stimmungsvollen EM-Eröffnung gestern startet das deutsche Team morgen ins Turnier mit dem ersten Gruppenspiel gegen Polen.
Die deutsche Elf will Hand in Hand durch diese EM gehen, setzt alles auf.
Sieg, so gehen wir ganz klar ins Spiel rein. Natürlich auch ein gutes Fußballspiel, wir wollen mit unserem Fußball begeistern und wenn wir das schaffen, dann gewinnen wir auch.
Für Gegner Polen ist schon die EM-Teilnahme ein Erfolg. Die Frauen sind erstmalig bei einem großen Fußballturnier dabei. Die größte Gefahr für die deutsche Abwehr ist sie, Eva Pajor. Bis 2024 stürmte sie für den VfL Wolfsburg, ist sehr schnell und effektiv vor dem Tor.
Eva Pajor kennt jeder. Ich habe schon unzählige Male gegen sie gespielt, weiß um ihre individuelle Qualität, weiß, wie schnell sie ist, was wahrscheinlich ihre größte Stärke ist.
Da kommt es auf Abwehrchefin Janina Minge besonders an. Sie muss die Weltklasse-Stürmerin stoppen. Auf die DFB-Vizekapitänin setzt auch Bundestrainer Christian Wück beim Auftaktspiel.
Wir haben nicht nur eine gute Stimmung, sondern wir haben auch sehr, sehr gute Trainingsleistungen. Wir haben eine unheimlich hohe Intensität, auch bei diesem Wetter. Und von daher ist ja dieses gute Gefühl da.
Mit 8 EM-Erfolgen ist Deutschland Rekord-Europameister. Der letzte Triumph aber liegt schon 12 Jahre zurück.
Die Fußballwelt trauert um Diogo Jota. Der portugiesische Nationalspieler ist im Alter von 28 Jahren im Spanien-Urlaub bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das bestätigte der portugiesische Verband. Jota spielte seit 2020 für den FC Liverpool. Bei dem Unfall kam auch sein Bruder André Silva ums Leben. Er war ebenfalls Fußballprofi und spielte in Portugal beim FC Penafiel. In Liverpool versammelten sich zahlreiche Menschen am Stadion, um ihre Anteilnahme auszudrücken.
Wer Superheld sein will, der muss können, was andere nicht können. Und mittlerweile gehört offenbar auch Schwimmen dazu. Denn beim Thema Schwimmen lernen und können ist die Lage alles andere als super. Schwimmkurse sind lang im Voraus ausgebucht, viele Bäder sind dauerhaft geschlossen oder müssen dringend saniert werden. Auch deshalb kann rund jedes fünfte Kind in Deutschland nicht schwimmen. Das Risiko für Badeunfälle steigt. Damit sich das ändert, haben sich mehrere Verbände nun zu einer Bäderallianz zusammengeschlossen mit einem super Ziel, dass künftig wieder mehr Kinder so durch die Becken tauchen können. Cosima Gill.
Kinder planschen im Pool statt Hotelgästen. Die Kleinen lernen Hotelpool in neues Schwimmen. Ungewöhnlich, aber notwendig. Die erste Hürde auf dem Weg zum Seepferdchen ist überhaupt einen Platz an einem Schwimmkurs zu ergattern. In öffentlichen Bädern sehr schwierig.
Ich habe 2 Jahre nach einem Platz gesucht.
Da war so eine Warteliste, das hat leider überhaupt gar nicht funktioniert.
Und es meldet sich einfach niemand zurück, das ist leider so.
Geklappt hat es mit dem Platz nur in diesem privaten Kurs, hier im Crown Plaza Hotel. Die Kids freuen sich.
Ich mag das Schwimmen hier und mit den Schwimmkursen und die Schwimmnüdel.
Das Tauchen und wie man unter Wasser schwimmt.
Ich springe alleine.
Ein Kurs kostet bei der privaten Schwimmschule 70 bis 90 Euro monatlich. Mehr als beim gemeinnützigen DLRG in Neuss. Die Nachfrage ist hoch, denn viele andere Bäder fallen durch Renovierungsarbeiten weg.
Wir haben ein riesiges Bädersterben und Sanierungsstau. Wir brauchen definitiv mehr Bäder und mehr Fördermittel, damit Bäder nicht nur neu gebaut, sondern vor allem saniert und erhalten bleiben.
Genau deswegen hat die Bäderallianz, bestehend aus 15 Verbänden, heute ihren Schwimmbadplan vorgestellt. Ein Ziel: Schwimmbäder in der Nähe jeder Grundschule. Und jedes Kind soll in Zukunft bis zum 10. Geburtstag das Bronzeabzeichen erlangen. Notwendig sei außerdem Geld des Bundes, jährlich eine Bädermilliarde.
Wir sprechen von mindestens einem zweistelligen Milliardenbetrag, den wir in deutschen Bädern brauchen, an Sanierung. Und damit einhergeht natürlich auch eine gute Bäderlandschaft. Das ist der größte Punkt, den wir brauchen.
Die Bäderallianz befürchtet, dass sonst viele Bäder schließen müssen, wie in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis. Seit 2020 ist das Hallenbad dicht, wegen Baumängeln.
Ich höre noch das Geschrei der Kinder, der Menschen, die hier drin waren. Und wenn man jetzt diese trostlose Halle sieht, das tut extrem weh.
Aktuell müssen die Kinder aus Hückeswagen in den Nachbarorten schwimmen lernen. Erst 2028 soll hier ein neues Hallenbad entstehen. Bochum ist schon einen eigenen Weg gegangen. Bis 2030 sollen nahezu alle Bäder modernisiert werden. Es gibt ein Bäderkonzept vom Stadtrat. Investitionskosten insgesamt rund 100 Millionen Euro. Ein städtisches Tochterunternehmen hat dafür bei Banken ein Darlehen aufgenommen, wie für das Südbad in Bochum.
Wir erschaffen was Neues, was Schönes für die Badegäste. Und das alte Bad hatte das tatsächlich verdient, dass es erlöst wurde.
Ende Juli soll das Südbad wieder eröffnen. Dann können auch hier wieder Kinder schwimmen lernen.
Wer mit der Gondel oben auf der Zugspitze ankommt, für den scheint das Gipfelkreuz schon zum Greifen nahe. Die Versuchung ist groß, es auch tatsächlich berühren zu wollen. Der Weg dahin kurz und offenbar viel beschritten. Aber der Weg, der hat es in sich. Neben dem Klettersteig gähnt der Abgrund. Und wer hinaufkraxeln will, der sollte nicht nur trittsicher, sondern auch absolut schwindelfrei sein. Trotzdem klettern jedes Jahr Zigtausende da hoch. Für den einzigartigen Ausblick von Deutschlands höchstem Punkt und das perfekte Selfie-Foto. Was in der Vergangenheit aber schon mal zu brenzligen Situationen geführt hat, wenn sich nämlich von Angst gelähmte Touristen an das Stahlseil geklammert haben und es weder vor noch zurückging. Doch seit heute gibt es eine sichere Alternative, ganz ohne Absturzgefahr, wie Martin Breitkopf berichtet.
Einmal ganz oben stehen, auf Deutschlands höchsten Berg. Auf knapp 3000 Meter Höhe, das wollen viele. Von der Seilbahn-Bergstation aus sind es gerade mal 50 Meter bis zum Gipfelkreuz. Doch die haben es in sich. Viele unterschätzen die Gefahr.
Das wunderbare Schauspiel, das bezeichnen wir als Affenfelsen, weil wir so viele Affen hier gesehen haben mit unzulänglichem Schuhwerk.
Wir haben Respekt auch für sowas. Also ich glaube, ungesichert würde ich hier nicht lang gehen und mit Flipflops sowieso nicht.
Auch wenn es vielleicht für einige übertrieben wirkt, den Selbstversuch wage ich nur mit Kletterausrüstung.
So, fühle ich mich definitiv sicherer, so ausgerüstet. Packen wir's.
Die Tritte der Leiter sind rutschig, obwohl es heute trocken ist. Dank Stahlseil und Klettergurt fühle ich mich nicht nur sicher, sondern ich bin es auch, vor allem an dieser Stelle.
Links und rechts geht es steil nach unten. Das ist absolut lebensgefährlich, wenn man da abrutscht. Darum braucht es die richtige Ausrüstung. Am besten Klettersteigset und ganz wichtig, die Schuhe müssen ein gutes Profil haben. Man braucht einen Griff, weil sonst rutscht man hier bei den rutschigen Felsen ganz schnell ab.
Einige, die mir begegnen, sind zum ersten Mal in so gefährlichem Terrain, erzählen sie mir.
Mein Herz hat sehr, sehr stark geschlagen.
Warum macht man es dann trotzdem? Sie wissen, es geht steil runter, es könnte wirklich lebensgefährlich sein.
Ja, ich habe mich darauf verlassen, dass wenn andere das machen, ich das schon hinbekomme. Ist schon nicht ohne.
Aus Sorge vor lebensgefährlichen Abstürzen sahen sich die Verantwortlichen der Zugspitzbahn zum Handeln gezwungen.
Zum Glück hatten wir oben noch keinerlei kritische Situationen und wir erhoffen uns eben, dass wir die Situation jetzt mit dem zweiten Gipfelkreuz dadurch entzerren können. Das ist von unserer Seite einfach eine Vorbeugungsmaßnahme, damit unsere Gäste sich dann auch in sicherem Gelände in der Ausstellung bewegen können.
Das vermutlich erste Indoor-Gipfelkreuz der Welt wurde heute in der Gipfelstation der Zugspitzbahn aufgebaut. Der Künstler hat es mit Augenzwinkern erschaffen.
Massives Gold. Nein, es ist tatsächlich aus Materialien aus dem Baumarkt, Abflussrohre, das kann man also eigentlich zerlegen und am Rucksack aufpacken und von Gipfel zu Gipfel dran.
Und kaum aufgestellt, wird es schon zum Insta-Kreuz.
Also ist schon ein kleiner Unterschied zum echten Kreuz, aber hat seine Berechtigung für die Touristen.
Das Indoor-Kreuz bietet eine sichere Selfie-Alternative, doch die Faszination des Originals bleibt einfach ungebrochen.
Und von den Aussichten von der Zugspitze zu den Aussichten beim Wetter. Carsten, was siehst du da auf uns zukommen?
Ja, ich sehe morgen nicht mehr ganz so hohe Temperaturen auf der Zugspitze wie noch gestern an diesem sehr heißen Tag. Gestern gab es da oben 12 Grad, plus wohlgemerkt. Morgen werden es noch 8 Grad sein. Das zeigt, wir erleben gerade einen Wetterwechsel, nicht nur auf der Zugspitze, sondern deutschlandweit. Hier dieses Wolkenband markiert die Kaltfront, die uns von dieser sehr heißen Luft weitestgehend erlöst hat. Denn diese heiße Luft wurde mit diesem Wolkenband nach Osten und nach Süden weitergeschoben. Die Temperaturen heute dahinter im Norden und im Westen deutlich angenehmer. In Rostock gab es heute Nachmittag 20 Grad, in Rostock Warnemünde, in Aachen waren es 23 Grad. Aber vor dem Wolkenband auch heute enorm hohe und auch schwüle Luftwerte, 37 Grad in Warschau und in Wien, in Mostar, in Bosnien-Herzegowina sogar 42, in Norditalien in der Po-Ebene 38 und in der Provence 40 Grad. Die große Frage ist, welche Luftmasse beeinflusst unser Wetter morgen? Und da müssen wir Richtung Frankreich schauen. Hier war es heute sonnig, bei sommerlichen 26 bis 29 Grad. Diese Luft kommt morgen zu uns herein und beeinflusst zumindest für 2 Tage, also bis zum Samstag unser Wetter. Und dann spielt der Nordatlantik eine größere Rolle. Und da kommen Wolken, da wird es wechselhafter und es wird kühler. Und das sehen wir hier am 15-Tage-Trend von Leipzig. Zunächst diese 2 Tage französische Luft, da geht es rauf Richtung 30 Grad. Ab Sonntag, Montag geht es mit den Temperaturen nach unten und es wird eben wieder wechselhafter. Regen ist auch dabei. Heute Nacht gibt es nur noch ganz vereinzelt Regenschauer und Gewitter, aber die sind zäh, vor allem ganz im Süden Bayerns. Da bilden sie sich auch immer wieder. Und auch morgen im Verlauf des Tages am Alpenrand, im Alpenvorland, bis morgen Nachmittag dann im Berchtesgadener Land im Chiemgau, wo es die letzten Blitze geben wird. Ansonsten sehr viel Sonnenschein, kaum Wolken. Im Norden morgen Nachmittag einzelne kurze Regenschauer sind dort möglich. Die Temperaturen heute Nacht wirklich zum Durchlüften in der Nordhälfte und in der Mitte 8 bis 12 Grad. Im Süden bleibt es milder und tagsüber, dann sehen wir schon wieder sommerliche Werte in der Südhälfte bis zur Mitte 25 bis 28 Grad, örtlich 29, 30. Im Norden sind es um 20 Grad. Viel Sonnenschein noch am Samstag und ab Sonntag dann der nächste Wetterwechsel mit tieferen Temperaturen.
Die Aussichten von Carsten Schwanke, vielen Dank dafür. Und soweit die Tagesthemen für heute. Und damit übergeben wir jetzt direkt ab an die Kollegen von Extra 3.
Auf dem aktuellen Nachrichtenstand bleiben Sie jederzeit auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App.
Unbedingt mal reingucken. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
und bleiben Sie zuversichtlich.